Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich. Vor allen Dingen begrüße ich heute Martin Becker bei uns, der uns nachher die Predigt näher bringen will. Ich möchte euch zur Begrüßung noch den Losungstext von heute vorlesen. Erhebet den Herrn, unseren Gott, betet an vor dem Schemel seiner Füße, denn er ist heilig. Wir feiern den Christustreff im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir möchten zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns heute hier treffen dürfen, in deinem Namen. Du bist hier gegenwärtig, du bist auferstanden, wir kommen von Ostern. Wir feiern dich und danken dir. Danken dir auch für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben dürfen, hier untereinander und mit dir. Segne dein Wort an unseren Herzen. Und wir bitten dich, dass du mit jedem Einzelnen sprechen kannst, dass jeder etwas mit nach Hause nimmt von dir. Wir rufen dich an und danken dir, dass du lebendig bist und dass du in uns wohnen möchtest, auch jetzt. Und wir bitten dich um deinen Segen. Amen.
Ich lese euch jetzt den Predigttext vor. Also er steht im Lukas 13, 1 bis 8. Ein Aufruf zur Umkehr. Zu dieser Zeit erfuhr Jesus, dass Pilatus einige Leute aus Galiläa hatte ermorden lassen, während sie in Jerusalem im Tempel Opfer darbrachten. Meint ihr, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als andere Menschen in Galiläa? Fragte er. Glaubt ihr, dass sie deshalb leiden mussten? Ganz und gar nicht. Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht von eurem bösen Weg abkehrt und euch Gott zuwendet. Und was ist mit den 18 Männern, die starben, als der Turm von Siloa auf sie herabstürzte? Waren sie etwa die größten Sünder in Jerusalem? Nein, ich sage euch noch einmal, wenn ihr nicht Reue zeigt und auf eurem Weg umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Das Gleichnis vom Feigenbaum. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzte in seinem Garten einen Feigenbaum und kam von Zeit zu Zeit nachsehen, ob er schon Früchte trug. Aber er wurde jedes Mal enttäuscht. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, »Ich habe jetzt 3 Jahre gewartet und noch keine einzige Feige gesehen. Fälle den Baum, er beansprucht nur noch uns unnötig den Boden.« Der Gärtner erwiderte, »Gib ihm noch 1 Jahr Zeit, ich werde ihn besonders pflegen und kräftig düngen.« Wenn wir dann im nächsten Jahr Feigen ernten, gut. Wenn nicht, kannst du ihn fällen.
Ja, in diesem Text, den wir gerade gehört haben, geht es ja zunächst einmal um das Thema Sünde. Und wir finden es schon im Alten Testament, später auch im Neuen Testament, und das zieht sich leider bis in unsere heutige Zeit hinein, dass wenn ein Unglück passiert, einem Menschen oder einer Familie, dass dann immer wieder Menschen da sind, die anfangen zu grübeln, was hat der oder was hat die oder was hat die ganze Familie falsch gemacht, dass Gott sie so dermaßen straft. Da muss doch irgendwas sein, da muss doch irgendeine Sünde sein, irgendeinen Fehler, den sie gemacht haben, dass Gott dieses ganze Leid zulässt. Und wenn jemand zum Beispiel einen Partner gefunden hat, eine glückliche Ehe hat, Kinder hat, einen Beruf hat, bei dem er gut verdient, vielleicht sogar schon Enkelkinder hat, dann hört man ja oft, dass gesagt wird, dieser Mensch wurde überreich beschenkt von Gott, er wurde von Gott gesegnet, er hat ein gesegnetes Leben. Und das stimmt ja auch. Bloß müssen wir aufpassen, dass wir da nicht davon reden im Umkehrschluss, wenn das jemand nicht hat, wenn jemand keinen Partner findet, keine Kinder bekommen kann oder diese Kinder nicht gesund geboren werden oder ich meinen Arbeitsplatz verliere Was heißt es dann im Umkehrschluss? Dass diese Person von Gott verflucht ist? Dass es eine Strafe ist für etwas, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben? Solche Gedanken, sie waren immer wieder da. Fangen wir beim Hiob an. Die Freunde, sie sind zunächst mal schweigend zu ihm gesessen. Aber dann irgendwann kam der Punkt, wo sie angefangen haben zu grübeln. Dieser Hiob, irgendwas muss doch der falsch gemacht haben. Da muss es doch irgendeine Sünde geben, warum Gott ihn so dermaßen gestraft hat. Ihm seinen Besitz genommen hat, ihm seine Kinder weggenommen hat. Ja, und am Schluss sogar ihm die Gesundheit genommen hat. Oder wenn wir ins Johannesevangelium reinschauen, in Johannes 9, da heißt es in den Versen 1 bis 3, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Jesus, er hat hier immer wieder klar gemacht, dass wenn ein Leid passiert, dass es nicht die Folge von irgendeiner Sünde ist, zumindest im Regelfall nicht, und dass Gott uns hier straft. Und so auch in unserer Geschichte, die wir gerade im Predigttext gehört haben. Da kommen ein paar Menschen zu Jesus und sie erzählen von diesen Menschen aus Galiläa, die hier ermordet wurden. Und da müssen wir vielleicht jetzt mal uns den Pilatus nochmal kurz anschauen. Pilatus, er war also Statthalter und es ist bekannt aus vielen Geschichtsaufzeichnungen, dass er ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis zu den Juden hatte. Er hat sich überhaupt nicht um das gekümmert, was den Juden heilig war, was ihnen wichtig war. Er hat immer wieder Dinge getan, was die Juden zutiefst verletzt hat, auch in ihrer Religiosität zutiefst verletzt hat. Und es war ihm vollkommen egal und es hat zu wirklich sehr starken Spannungen geführt zwischen dem jüdischen Volk und zwischen diesem Pilatus. Und eben auch dieses Ereignis, was hier beschrieben wird, war wahrscheinlich wieder so eine Aktion. Es kam immer mal wieder zu Aufständen von so kleinen Gruppen, die sich gegen die Römer gestellt haben. Und Pilatus hat solche Aufstände oder solche Versuche von Aufständen sofort radikal bekämpft, und zwar auf sehr brutale Weise bekämpft. Und vermutlich ist auch hier irgendwas in diese Richtung geschehen. Pilatus schickt auf jeden Fall seine Männer los, um hier für Ruhe zu sorgen. Und da war es ihm auch vollkommen egal, dass diese Personen gerade sich in einem Gottesdienst befunden haben und dass sie gerade Opfer dargebracht haben. Die Meute sich einfach rein und hat alles niedergemetzelt. Diese Menschen, die da gerade am Opfern waren, wurden ermordet auf bestialische Weise. Und in der Luther-Übersetzung heißt ja auch, dass sich ihr Blut vermischt hat. Das heißt, sie waren am Opfern und ihr Blut hat sich dann natürlich mit dem Opfer der Opfertiere vermischt. Und jetzt kommen diese Menschen zu Jesus und erzählen ihm davon. Und man kann das schon so auch betonen, dass das so ein bisschen so mit dem Zeigefinger zeigend vorgetragen wird. Ne? Was haben denn die Galiläer da angestellt? Da muss doch irgendwas vorgefallen sein, damit die auf so bestialische Weise umgekommen sind. Und Jesus, er macht ihnen klar, nein. Die da umgebracht worden sind durch diese Truppe von Pilatus, die waren nicht mehr und nicht weniger Sünder, als ihr es auch seid. Und ich sage euch, wenn ihr nicht bereit seid, Buße zu tun, dann wird euer Ende einmal genauso grausam, genauso schlimm sein, wie das Ende von denen, die da ermordet worden sind. Und dann bringt er noch ein zweites Beispiel. Dieser Turm, der da erzählt wird und der da bei einem Unglück, bei einem tragischen Unglück eingestürzt ist und 18 Menschen unter sich begraben hat. Auch hier kamen dann solche Gerüchte auf, was haben denn diese 18 Personen wohl angestellt, dass es zu diesem furchtbaren Unglück kam und sie von diesem Turm erschlagen wurden. Und auch hier sagt Jesus wieder, diese Menschen, die da ums Leben gekommen sind, es war ein furchtbares Unglück, aber diese Menschen, sie waren nicht mehr und sie waren nicht weniger Sünder, als ihr es seid. Und wieder sagt ihr, wenn ihr nicht bereit seid, Buße zu tun, dann wird auch euer Ende genauso grausam sein, wie das Ende von diesen 18 Personen, die da von diesem Turm begraben wurden. Als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er sich sein Werk betrachtet und er hat festgestellt, dass es nicht nur gut, sondern am Schluss hat er gesagt, dass es sehr gut war. Die Menschen, sie lebten zusammen mit Gott im Paradies. Sie sahen Gott von Angesicht zu Angesicht. Doch dann wurden die Menschen verführt durch den Teufel, durch die Schlange. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr müsst sterben, wenn ihr von der Frucht esst? Nein. Wenn ihr davon esst, ihr werdet nicht sterben. Und sie haben es geglaubt. Sie haben von der Frucht gegessen und sie sind tatsächlich nicht sofort tot umgefallen, Adam und Eva. Aber was passiert ist, in demselben Augenblick ist diese Beziehung zu Gott gestorben. Sie mussten das Paradies verlassen. Sie konnten Gott nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen. Hat Gott vorher für sie gesorgt, dann mussten sie jetzt durch harte Arbeit mit ihrem Schweiß, mussten sie jetzt ja, ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie mussten für das, was sie zum Leben brauchten, hart arbeiten. Vorher hat Gott ihnen alles geschenkt. Aber vor allem, der Tod ist ins Leben hineingekommen. Vorher mussten sie sich keinen Gedanken übers Sterben machen. Das Sterben gab es nicht im Paradies. Erst durch die Sünde ist dann der Tod in diese Welt hineingekommen. Und Jesus macht klar, wir alle sind Sünder. Egal, was wir tun, ob wir ganz viel, ganz Schlimmes tun oder eigentlich ein ganz, ganz gutes Leben leben. Wir alle durch die Bank durch sind Sünder. Im Römerbrief, in Römer 5 heißt es deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Da ist außer Jesus ist nicht ein einziger unter uns, der ohne Sünde wäre. Und wir brauchen nicht auf andere zeigen und glauben, wir sind besser und der ist ja noch viel, viel schlimmer. Ja, der hat viel, viel Schlimmeres getan, das mag sein. Dennoch, wir alle sind Sünder. Keiner von uns kann sich da ausnehmen. Und das macht Jesus hier klar. Wenn ihr nicht bereit seid, Buße zu tun, dann wird euer Ende genauso grausam sein, wie das von den Männern, die dort ermordet worden sind, als sie ihr Opfer dargebracht haben, oder die 18, die im Turm erschlagen worden sind. Und jetzt möchte ich mal kurz die Tafel umdrehen. Ich habe jetzt da nicht das Wahnsinnsbild gemalt, sondern wir sehen hier eine Autobahn. Das kann man vielleicht sogar halbwegs erkennen. Wir sind unterwegs auf einer Autobahn. Und diese Autobahn, sie führt uns zum Gericht. Ich schreibe es mal hin. Sie führt uns hin zum Gericht. Und dort werden wir verurteilt. Und das Problem ist, der Sünde sold ist der Tod. Egal, ob das was Kleines ist oder ob es was ganz Großes ist, ob wir vielleicht sogar einen Menschen ermordet haben, das spielt gar keine Rolle. Wir alle sind Sünder. Und egal, wie groß diese Sünde sein mag, der Sünde soll ist der Tod. Und wir alle sind auf diesem Weg hin zu diesem Gericht und am Ende wird das Urteil stehen, Todesurteil. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, Und deswegen habe ich da rechts eine Lücke gelassen. Diese Autobahn, sie hat eine Ausfahrt. Muss man einen guten Bogen fahren, diese Ausfahrt. Und diese Ausfahrt, sie führt direkt zu Jesus Christus. Und damit kommen wir jetzt zu diesem Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn wir auf dieser Autobahn unterwegs sind, dann gibt es nur eine Möglichkeit, eine Rettung. Und das ist, wenn wir bereit sind, diese Ausfahrt zu nehmen. Ich schreibe hier mal noch dazu, diese Ausfahrt, sie heißt Buße. Wie ist die neue Rechtschreibform? Mit scharf S oder mit 2 S? Mit scharf S, gell? Okay, da habe ich sogar richtig geschrieben. Ich habe zumindest schon mal mit 2 S mal ein Wort geschrieben und da hat mir eine Lehrerin gesagt, das schreibt man aber mit 2 S. Deswegen, ich tue mir schwer mit der neuen Rechtschreibung. Also, schreiben wir es mit scharf S, genau, Buße. So, wenn wir in das Kapitel vor unserem Predigtext gehen, dann heißt es da ganz am Schluss von diesem Kapitel, erzählt Jesus oder sagt Jesus, wenn jemand etwas gegen dich vorzubringen hat, dann schaue, dass du das Ganze mit ihm geregelt bekommst, bevor du vor dem Richter landest. Denn wenn du einmal vor dem Richter gelandet bist, dann wird er dich verurteilen und dann wirst du die komplette Strafe ab- oder verbüßen müssen. Darum schaut, dass ihr gar nie erst bei dem Gericht ankommt, sondern dass ihr vorher eine Lösung findet, das Ganze aus der Welt zu schaffen. Und genau darum geht es jetzt hier in unserem Predigttext. Wir sind auf dem Weg hin zu diesem Gericht und Jesus sagt, schaut, dass ihr vorher eine Lösung findet, dass ihr gar nie hier oben erst ankommt. Und diese Lösung, sie lautet Buße, Umkehr zu Jesus Christus. Er kann uns davor bewahren, dass wir hier im Gericht ankommen und zum Tod verurteilt werden für die Schuld, die wir begangen haben. Warum? Weil er am Kreuz auf Golgatha diese Schuld getragen hat. Weil er für uns bezahlt hat. Er ist unser Fürsprecher. Er wird einmal sagen, ich habe für diesen Bruder, ich habe für diese Schwester die Schuld getragen. Ihr Name steht im Buch des Lebens. Der einzige Weg, der uns retten kann, ist diese Ausfahrt hin zu Jesus Christus. Die radikale Umkehr hin zu Jesus. Und jetzt kommt dieses Bild vom Feigenbaum. Was ist wahre Buße? An was ist sie erkennbar? Buße, Umkehr zu Jesus Christus, ist daran erkennbar, dass sich in unserem Leben etwas verändert. Dass da gute Frucht entstehen kann. Die Aufgabe von einem Feigenbaum ist es, Früchte zu bringen, Feigen zu bringen. Und wenn dieser Feigenbaum keine Früchte bringt, dann ist er nutzlos, dann bringt er nichts. Und so ist es auch in unserem Leben. Ich kann ein Riesenfan sein von Jesus. Das haben wir erlebt am Palmsonntag. Die Leute, die begeistert waren von Jesus, die gejubelt haben, die Kleidung auf die Straße gelegt haben, die Palmzweige hingelegt haben. Sie waren Fans von Jesus. Aber sie waren keine Nachfolger. Da gibt es Menschen, die sind begeistert von der Heiligen Schrift, von dem, was da drin steht. Aber sie lassen sich nicht zur Umkehr zu Jesus bewegen. Von Gandhi wird gesagt, er war begeistert von dem, was er über Jesus gelesen hat. Er sagt immer, dieser Jesus, der ist ganz toll, bloß seine Nachfolger sind nicht so toll. Sie sind nicht so, wie dieser Jesus das irgendwie vorgelebt hat. Gandhi, er war begeistert von Jesus, aber er selber ist nie zum Christ geworden. Und so gibt es viele Dinge. Vielleicht sind wir begeistert von einer Gemeinde, gehen gern hin und finden es ganz toll, die Gemeinschaft dort, die Lieder dort, wie die Menschen miteinander umgehen, das ist alles ganz toll. Und trotzdem sind wir nicht bereit, wirklich umzukehren. Diese radikale Kehrwende in die entgegengesetzte Richtung. Es zuzulassen, dass Jesus Christus in unser Leben hineinkommt. Dass wir hier runterfahren von dieser Strecke, unser Auto abstellen, aussteigen, auf dem Beifahrersitz sitzen und sagen, Jesus, jetzt fahr du weiter. Ab sofort möchte nicht mehr ich mein Leben bestimmen, möchte nicht mehr ich am Steuer in meinem Leben sitzen, sondern du sollst an den Fahrersitz. Du sollst in meinem Leben bestimmen, wo es lang geht. Er möchte, dass wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben. Und dann kann in uns Veränderung stattfinden. Das ist nichts, was aus uns heraus geschieht, wo wir uns bemühen müssen, dass wir anders werden, dass wir zu besseren Menschen werden. Sondern es ist etwas, was Gott durch den Heiligen Geist in uns bewirken möchte. Und ihr kennt wahrscheinlich alle die Stelle aus Galater 5, wo uns ja davon berichtet wird, was die Frucht des Heiligen Geistes ist. Da lesen wir von der Frucht Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Daran sind wir zu erkennen, wir werden nicht von heute auf morgen perfekte Menschen, wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen. Aber wenn wir es ernst meinen, wenn wir wirklich radikal umkehren hin zu Jesus, wenn wir ihn zum Mittelpunkt in unserem Leben machen, dann kann Veränderung stattfinden. Nicht etwas, was wir bewirken, sondern was Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns bewirken möchte. Und das kann dann auch für andere Menschen sichtbar werden. Andere Menschen können dann auch oftmals spüren, dieser Mensch ist zwar nicht perfekt, aber irgendwas ist anders. Irgendwas ist an diesem Menschen anders als an den sonstigen Menschen, die ich so kenne in meinem Umfeld. Und das wünsche ich uns, liebe Schwestern und Brüder. Ich wünsche uns, dass wir nicht einfach nur Fans sind oder irgendwie fasziniert sind von diesem Jesus oder einfach hier gerne in den Christustreff kommen, sondern dass wir wirklich bereit sind, hier radikal eine Kehrtwende zu machen, Buße zu tun, uns diesem Jesus Christus anzuvertrauen, ihn zum Mittelpunkt in unserem Leben zu machen, so dass gute Frucht in unserem Leben entstehen kann, dass Veränderung stattfinden kann. Also, dann nehmen wir diesen ersten Teil mit und fragen einfach nochmal für uns nach. Zum einen, wie denke eigentlich ich persönlich, wenn ich vom Leid von anderen Menschen höre? Gehöre ich vielleicht auch zu den Menschen, bei denen so ein Unterbewusstsein dann kommt? Oha, was hat der oder was hat die da auf dem Kerbholz? Da muss doch irgendwas sein, warum Gott den oder die straft. Warum haben die ein behindertes, schwer behindertes Kind bekommen? Wir sind hier in der Behindertenwerkstatt. Ja? Warum hat Gott denen kein gesundes Kind geschenkt? Warum findet der oder die keine Partnerin? Warum bekommen die keine Kinder? Warum ist der plötzlich arbeitslos geworden? Ja? Jesus sagt ganz klar, das hat nichts damit zu tun, dass einer von denen eine Sünde begangen hat. Ja? Und das Zweite, was ich für mich mitnehmen möchte, dass ich mich frage, bin ich einfach nur ein Fan oder bin ich diesen Weg wirklich gegangen? Bin ich wirklich bereit, Buße zu tun, eine wirklich komplette Kehrtwende zu machen hin zu Jesus? Bin ich bereit, ihn in mein Leben reinzunehmen, ihn zum Mittelpunkt in meinem Leben zu machen und die Vergebung, die er mir schenken möchte, die Gnade, die er mir schenken möchte, dass ich bereit bin, die wirklich für mich anzunehmen, dass ich erkennen kann, ja, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich kann es leider nicht ändern. Es gehört einfach zu meinem menschlichen Leben dazu. Aber es gibt eine Lösung, Jesus Christus. Denn er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Das ist die frohmachende Botschaft. Das ist das frohmachende Evangelium, das wir haben, das wir am Karfreitag ja auch gehört haben. Und dann haben wir in Ostern, Jesus ist auferstanden. Und wer ihm nachfolgt, dem verspricht er ewiges Leben. Amen. Musik Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir von ganzem Herzen für alles, was du für uns getan hast. Du bist aus Liebe zu uns den Weg hinaufgegangen nach Golgatha. Du bist ans Kreuz gegangen und hast die Schuld der gesamten Menschheit dort mit ans Kreuz genommen. Du bist gestorben und du bist ganz hinuntergestiegen bis in das Reich des Todes. Aber der Tod, er hatte keine Macht über dich. Er konnte dich nicht halten und so bist du auferstanden. Und hast zu uns gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer mir nachfolgt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns eine Möglichkeit geschaffen hast, dass wir nicht im Gericht umkommen, dass wir nicht selbst die Strafe tragen müssen für das, was in unserem Leben schiefläuft, sondern dass du diese Schuld mit ans Kreuz genommen hast. Und so bitten wir dich, hilf uns, dass wir bereit sind und dass wir immer wieder uns auch hinterfragen, dass wir bereit sind, den Weg der Buße zu gehen, dass wir bereit sind, wirklich radikal zu dir umzukehren, dass wir nicht einfach nur begeistert sind von dem, was du gesagt hast oder was du getan hast und dann unser Leben trotzdem ganz normal weiterleben, sondern dass wir bereit sind, umzukehren und dich zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen. Wirke du mit deinem Heiligen Geist in uns, verändere uns. Segne uns und hilf uns, dass wir für unsere Mitmenschen zum Segen werden können, dass sie spüren können, dass da jemand in unserem Leben am Wirken ist, ein lebendiger Gott, ein Gott, der verändern kann, ein Gott, der gute Frucht in uns wachsen lassen kann. Und so bitten wir dich, geh du jetzt mit uns in diese neue Woche hinein. Sei du bei uns, sei du bei all denen, die uns am Herzen liegen, die uns wichtig sind in unserem Leben. Begleite jeden Einzelnen an den Platz, an den du uns gestellt hast. Sei du bei all den Menschen in dieser Welt, die unter Schwierigkeiten, unter Gewalt, unter Terror, unter Krankheit, unter Mutlosigkeit, unter Trauer oder was auch immer leiden. Lass all die Menschen spüren, dass du ihnen nahe bist, dass du ein lebendiger, ein mächtiger Gott bist und dass du alle Zeit Herr der Lage bist, auch dann, wenn wir das Gefühl haben, dass diese Welt im Chaos versinkt. Herr Jesus Christus, sei du uns nahe und segne uns und stärke du uns den Glauben. Amen. Lass uns gemeinsam beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in diesen Abend, in die Nacht und in die neue Woche mit dem Frieden und unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu weisen. Der Herr sei neben dir, um dich in seine Arme zu schließen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.